Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Oberösterreich ungefiltert. Der Podcast, der Persönlichkeiten aus Oberösterreich vor den Vorhang holt. Mein Name ist Hannes K. Herzlich willkommen, Andreas Stangl. Sie sind ein Mann der Kontraste, gelernter Metaller, der die Hitze der Werkstatthalle kennt und heute einer der mächtigsten Arbeitnehmerinnenvertreter des Landes ist. Vom Schichtarbeiter zum Präsident von Arbeiterkammer und ÖGB. Wir wollen heute den Menschen hinter dem Funktionär kennenlernen. Wer sind Sie, wenn die Mikrofone aus sind? Herzlich willkommen, Andreas Stangl.
Danke für die Einladung.
Herr Stangl, bevor wir zur ersten Frage kommen, gehen wir zum kommunikativen, typischen oberösterreichischen Du über.
Ja, gerne.
Sehr gut. Andreas, du hast als Dreher bei der AMAG begonnen. Hand aufs Herz. Könntest du dich heute noch an die Drehbank stellen und ein perfektes Werkstück anfertigen?
Einfache Werkstücke schon. Die komplizierten, für die wir zuständig waren, könnte ich nicht mehr.
Was war der härteste Teil der Schichtarbeit, an den du dich erinnerst?
Da insbesondere, wenn wir nach der Schicht noch eine Arbeit gehabt haben und die aufregende Schicht, ja, weil es Wochenende war, nicht gekommen ist und wir länger arbeiten haben sollen und müssen, nach 8 Stunden geht da das oft aus, dann tut der Rücken das Kreuz richtig weh.
Das heißt, es hat aber längere Dienste gegeben als 8-Stunden-Tage?
Selbstverständlich.
Mhm. Okay. Gab es einen konkreten Moment in der Werkshalle, in dem du dachtest, puh, so, jetzt reicht's, ich muss etwas für die Kolleginnen verändern, ich muss etwas tun, ich muss die Kollegen repräsentieren?
In der Arbeit, in der Dreherei, in der mechanischen Fertigung, wie wir geheißen haben, und also Instandhalter, war es halt ab und zu so, dass wir einen sehr autoritären Leiter dort gehabt haben und der öfters nicht gewusst hat, in welchem Ton er mit uns zu reden hat. Und da hast du schon mal öfters eine lautstarke Auseinandersetzung gegeben. Weil es ist ja wie in der Arbeit ein Geben und ein Nehmen und man kann auch, wenn man Wünsche hat, die höflich äußern und man muss einen kasernenartigen Ton anlegen.
Mhm. Wenn es Geben und Nehmen ist, dann hat man sich tatsächlich gegenseitig angeschrien oder ist das ja eher einseitig gewesen? Und ist das heute auch noch so in den Werkshallen oder hat sich das hoffentlich verändert?
Ja, nachdem das 1985 bis 88 beziehungsweise bis 1990 war, hat es für einen Arbeiter nichts zum Schreien gegeben. Sondern du hast das gefallen lassen müssen und hast dann zum Betriebsrat gehen können. Und der Betriebsrat hat dann den richtigen Ton auch gefunden, dass er das kapiert. Aber meistens haben wir das dann mit seinem Vorgesetzten erledigt.
Okay. Und war das so der erste Step, Betriebsrat zu werden?
Ich war vorher schon irgendwie gefangen, dass die Gewerkschaftsjugend, über die Gewerkschaftsjugend bin dann in die AMAG gekommen, habe dort gelernt. Und wir waren 52 Lehrlinge in einem Lehrjahr. Und natürlich war es früher so, dass die im ersten Lehrjahr du stief bist. Das heißt, du hast von den anderen noch, bist du gekaselt worden oder so irgendwas. Und das ist sie mit meiner Robustheit und mit dem mein Gerechtigkeitssinn nicht ausgegangen. Und dabei habe ich mich damals schon in die Jugendvertretung engagiert.
Mhm. Und dann war der erste oder der zweite Step in Richtung eben Betriebsrat.
Ja, bei uns ist die AMAG hat ja die sie umstrukturiert waren. In meiner Abteilung waren 128 Leute. Es war in ihrer Abteilung kein Betriebsrat mehr gewesen. Und somit bin ich dann in den Betriebsrat hineingekommen, schon mit 18 Jahren. Das hat ein paar gegeben, die Bauchweh gehabt haben, aber viele haben mich schon kennt und haben gewusst, dass ich sehr leistungsorientiert bin und hohe Gerechtigkeit sehen. Ich sagte, ja, das passt. Und aufgehört habe ich dann, wie wir von 3.000 Leuten 1.000 gehen müssen. Und ich mir dann gesagt hat, ich bin ledig, warum soll ich jetzt da bleiben im Kündigungsschutz und Familienväter verlieren ihre Arbeit? Und zweiter Gedanke war, ich habe schon ein gutes Angebot gehabt, dass ich für die Gewerkschaftsjugend arbeiten kann. Mhm. Und dann gesagt, okay, dann gehe ich in die Jugendarbeit.
Mhm. Wir reden jetzt auch gerade ein bisschen vom Aufstieg. Geht es immer ohne innere Widerstände oder waren bei dir besonders viele innere Widerstände? Und wenn das so war, wie geht man mit Gegenwind um?
Naja, die inneren Widerstände waren eigentlich nicht da, weil vorher habe ich geschichtelt, gearbeitet, Tagschicht gemacht. Wenn wir viel Arbeit gehabt haben, haben wir geschichtelt. Und wenn wir Und wenn man sich dann politisch, interessenspolitisch engagiert, hast du es dann in deiner Freizeit noch gemacht. Und dann kannst du alles in deiner Arbeitszeit machen und dann dazu in der Freizeit du dafür arbeiten. Und es macht viel mehr Spaß, das muss man ehrlicherweise sagen.
Okay. Ich habe gelesen, du bezeichnest dich selbst als kämpferischen Pragmatiker. Was ist man mehr, Kämpfer oder Pragmatiker?
Nein, es ist leider öftermalig so, dass man bei der Gegenseite, auch in der Sozialpartnerschaft und der Politik, dass viele einen Druck brauchen, dass sie einer vernünftigen Lösung zustimmen. Und man kann mit mir gut pragmatisch reden, aber wenn man glaubt, man kann uns Gängelbandel holen, dann stehen wir halt ein paar tausend Leute vor der Haustür. Und das hilft. Also ich habe es jetzt nicht mehr Not, weil sie wissen aus meiner Vergangenheit, dass ich das oftmals nicht getan habe.
Der blöfft nicht.
Nein, der blöfft nicht. Das weiß jeder. Also das weiß jeder. Und es kämen ja immer bessere Lösungen aus. Das muss man ehrlicherweise auch sagen. Und die Wirtschaftskrise der letzten 2 Jahre hat schon auch dazu geführt, dass ja wir die waren, die dann die Probleme lösen haben müssen, zumindest an die KTMD. Es ist ja dann nicht so, dass da wie andere kommt, sondern dann sind eh alle froh, wenn die Arbeiterkammer, die Gewerkschaftsbewegung, die Betriebsräte dann vor Ort agieren und schauen, mit den neuen Eigentümern, mit der neuen Geschäftsführung eine Lösung herbeizuführen, dass so viele Arbeitsplätze wie möglich gerettet werden.
Was war der größte Streik, den du bis dato organisiert hast?
Der größte war noch, also wo ich dabei war, natürlich der in der Metallindustrie, wo man geglaubt hat, man lässt durchrauschen, die ganze Inflation, und zum Schluss holt man das Geld von den Arbeitnehmern. Und selber beim Organisieren, meine erste Demo, was ich gemacht habe, war gegen den Joschi Ackerl. Also mir wurde es immer wurscht, auf was der gegenüber glaubt und welcher Partei das angehört. Ich habe das damals nicht eingesehen, dass man im Sozialbereich Löhne und Gehälter kürzen muss. Dann hast du als Gegner.
Und wie ist das ausgegangen?
Ja, so für die Leute, das passt.
Super. Hunger. Sehr gut, oder? Wie erklärst du einem Kind, was du heute beruflich machst?
Wenn wer in der Arbeitswelt ein Problem hat, das nicht mehr über den Betriebsrat lösbar ist, dann helfen wir. Und alles, was rund um die Arbeitswelt ist, was Problemlagen mit der Sozialversicherung, wenn du krank wirst, wenn das Pflegegeld Einstufung nicht passt, wenn deine Eltern ein Riesenproblem in der Arbeit haben, dann helfen wir deinem Papa und deiner Mama.
Sehr schön. Jetzt wechseln wir ein bisschen zur Rolle als Präsident. Du nutzt die Studien der Arbeiterkammer als Waffe. Welche Zahl oder welcher Fakt hat dich in letzter Zeit am meisten schockiert?
Also ist keine Waffe, sondern es ist eine Bestätigung für das, was wir sagen, dass das fundiert ist, also sozialwissenschaftlich fundiert ist. Das ist der Arbeitsklimaindex, sind IFE-Studien, sind Foresight-Studien. Was mich am meisten schockiert hat, war bei der Zufriedenheit im Gesundheitssystem, dass die massiv gesunken ist und dass insbesondere die chronisch Kranken, die aufs Gesundheitssystem am meisten angewiesen sind, dass die unzufriedensten sind. Und das hat mich am meisten schockiert, weil ich mir da denke, ja, wenn dir das jetzt wirklich passiert, du bist chronisch krank, hast eine zweite Erkrankung noch dazu, du bist angewiesen und dann trifft dir das nicht nur einmal mit der Wartezeit und das trifft dir dann nicht nur einmal mit dem, dass du keinen Arzt kriegst und dass du Selbstbehalte und das selber in die Taschen greifen musst. Und wenn man dann weiß, dass Arbeitslosigkeit auch auf den langen Weg krank macht, dann sind es genau die Leute, die sich nicht selber helfen können, weil er hat finanziell nicht die Möglichkeiten und hat dann gesundheitlich auch nicht die Möglichkeiten. Und das ist dann das, was dann ein wenig einwendig wird.
Ist es zurzeit gerechtfertigt, dass man mit dem Gesundheitssystem nicht zu 100% zufrieden ist? Stichwort eben Wartezeiten, wenn ich heute ein neues Knie brauche, dann dauert das in der Regel 18 Monate. Wenn ich eine Hüften brauche, dauert das 18 Monate. Ich bin ein Schmerzpatient und muss dann 18 Monate warten. Ist es gerechtfertigt oder nicht?
Das Schreckliche an der Situation ist, dass Oberösterreich bundesweit die Zufriedenheit am weitesten unten hat. Weil Oberösterreich die schlechteste Versorgung bei den Kassenärzten hat. Und durch diese Zwangsfusion, indem die ÖGK von der schwarz-blauen Bundesregierung in die ÖGK eingegliedert wurde, hat dazu geführt, dass nur weniger Kassenärzte unter Vertrag sind. Und wir hängen da wegen einem Gängelbandel, muss man klar sagen, von einer Arbeitgebermehrheit in der ÖGK. Und das ist die Situation. Und wir müssen schauen, dass wir besser werden, dass wir aus dem rauskommen, dass man nachzieht, der regionale Gesundheits- und Strukturplan passt nicht.
Mhm.
Also man gibt dort, wo man eh schon mehr hat, noch was dazu. Wir kriegen zwar im Vergleich zu den anderen Bundesländern das meiste im Aufholen, sind aber meilenweit weg.
Mhm.
Und wir brauchen noch viel mehr Primärversorgungszentren, wir brauchen noch viel mehr Kolleginnen und Kollegen, die dort reingängen. Und wir brauchen halt auch weniger Wahlärzte, sondern mehr Kassenärzte.
Gibt es wirklich zu wenig Personal im Krankenhaus? Wenn man sich Statistiken anschaut, dann ist es ja so, dass es von der Kopfanzahl jedes Jahr mehr Personen gibt, die im Krankenhaus arbeiten. Nur die Stundenanzahl schwindet. Sollte man die Leute nicht eher dazu animieren, mehr zu arbeiten, statt mehr Leute zu suchen, die wenig arbeiten?
Jetzt weiß ich nicht, auf welche Zahlen du dort konkret hinweist, weil mhm. was man nicht vergessen darf, die Kepler Universitätsklinikum gibt es jetzt um 10 Jahre, seitdem die Gründung war.
Mhm.
Wenn ich eine Universitätsklinik dazu stelle, dann muss ich das sowieso extra rechnen. Wenn ich aber Universitätsklinik zu einem Krankenhaus umfunktioniere, dieser allgemeinen Versorgungsantrag habe, dann haben wir massiv zu wenig.
Mhm.
Weil wenn ich eine Universitätsklinik in Wien vergleiche oder die Grazer oder die Innsbrucker mit uns, dann geht sich das nicht aus.
Mhm.
Dann haben wir zu wenig. Es gibt in der Medizin, ändert sich auch viel. Es ist ja nicht mehr so, dass man alles so stationär macht, sondern man macht ja auch vieles ambulant. Und die Teilzeitbereitschaft ist natürlich gestiegen und bei vielen in die Teilzeit flüchten, weil sie es Vollzeit nicht mehr ausholen. Und das andere ist natürlich, dass die Stunden, die zusätzlich geleistet wurden, auf Zeitkonten irgendwie vor sich hergeschoben werden.
Mhm.
Und die Kolleginnen und Kollegen haben halt auch Corona und die Pandemie hinter sich und sind nur beklatscht worden und jetzt momentan aktuell im Orden nicht, also wo diese Kollektivvertragsauseinandersetzung stattfindet. Und ich war mir sicher, dass mehr Kolleginnen und Kollegen mehr Stunden machen würden. Sie machen es ja jetzt auch. Aber die Befürchtung ist zum Beispiel, wenn ich vorher 25 Stunden Kraft und Vertrag habe, regelmäßig 32 Arbeit, sie mir ins Plus arbeitet und er dann sagt, oder sie dann ein Angebot kriegt, in Zukunft 32 und sagt, ja, das werde ich aber nicht unterschreiben, dann arbeite ich nachher 39.
Mhm.
Also ist Dienstplanstabilität da ganz, ganz was Wichtiges und da muss uns was einfallen. Und wir haben natürlich verabsäumt, sagt die Landesregierung, jetzt natürlich das Gegenteil und sie sind eh am Weg und sie machen eh, aber wir haben vorher gehabt, die Krankenschwestern schulen, da hat es ein Taschengeld gegeben. Dann haben wir angefangen, dass wir ein Studium draus gemacht haben. Dann haben sie am Anfang Stipendien zahlen müssen. Da haben wir jetzt dann umgestellt, dass die das Studiengebühr zahlen müssen. Dann haben wir umgestellt, dass die Stipendien zahlt kriegen. Und es steigt eh die Anzahl derer, die jetzt in der Pipeline sind. Und das hebt natürlich schon wieder einzeln zu einer Arbeitszufriedenheit, wenn die Leute sehen, es kommt was nach.
Mhm.
Diese Schulaktionen mit, ich fahre ins ferne Ausland, dann lernen wir dann dort die Leute an und die machen das dann. Das sind nicht viele Leute, die was wir da haben. Die Pflegelehre ist eine Totgeburt, um das so zu sagen. Das sind höchstens 2 Klassen, mit dem regeln wir das nicht. Und im Gesundheitswesen kommt noch eins dazu. Gott sei Dank, die Lebenserwartung steigt.
Mhm.
Also wir haben, glaube ich, fast eine Verdoppelung der Hochbetagten über 85. In den nächsten 10 Jahren wird sich das massiv erhöhen. Und somit, Gott sei Dank, auch einen medizinischen Fortschritt, dass du nicht mehr an der ersten Krebserkrankung stirbst, Gott sei Dank. Jetzt wissen wir aus der Krankenkasse, die teuersten Lebensjahre in der Gesundheitswesen sind das letzte. Und dort probierst du dann alles, dass du das irgendwie noch wegbringst. Und das führt natürlich dazu, dass wir neue Anforderungen haben. Aber man hat auch Lösungen. Also ich bin ja Fan von der Medizinuniversität in Linz, weil sie auch verbunden ist mit der Johannes Kepler Universitätsklinik als Universität, weil sie ja dort einen naturwissenschaftlichen Schwerpunkt haben. Wir, was die KI betrifft, Österreich sicher das beste Bundesland sind, was KI-Forschung betrifft. Und da werden wir medizinisch neue Zeiten schreiben und es wird besser werden. Nur wir müssen mehr Leute begeistern. Das sind die Medizingänger, das sind die Pflegegänger, das sind die Gesundheitsbereichgänger. Aber dort hast du de facto einen Kündigungsschutz bis zur Pension.
Ich bin mir sicher, dass mehr Studenten Medizin studieren würden, wenn sie eben die Studienplätze hätten. Aber ich glaube, es gibt ja keine größere Knockout-Prüfung als die Studienberechtigungsprüfung für Medizin. Das wird man mehr Studienplätze schaffen für Medizin.
Es wird mehr Studienplätze geben. Das Land hat da schon eingelenkt, dass man jetzt mehr macht. Aber man müsste schon auch schauen, dass man insbesondere mit denen, die für diese Branche eine Neigung erzeugen und dort die Prüfungen machen, dass man den Trichter ein wenig aufmacht, dass mehr durchkommen. Mhm. Aber die was nicht durchkommen, haben sie ja schon, sage ich übertrieben gesagt, für einen Schichtdienst, für eine Nachtarbeit, für Arbeit an Menschen entschieden und mit denen kann ich ja was anderes zusammen machen. Ich kann Pflege genauso studieren, ich kann ja Diagnostik und andere Sachen genau nur dazu machen und auch technische Studien machen, die im Krankenhaus angewendet werden.
Sollte man vielleicht so eine Art Bonusschlüssel machen? Derjenige, der den Medizinaufnahmetest nicht gleich schafft, geht zum Roten Kreuz, soll ins Altersheim gehen und kriegt dann Bonuspunkte für die nächste Prüfung und schafft es dann vielleicht leichter?
Ich glaube, dass man denen gleich konkrete Jobangebote an Ausbildungsangebote.
Vielleicht bleiben sie dann auch gleich.
Ja. Naja, es kommt darauf an, was die was vorhaben. Also was er wirklich vorhat. Also was sie vorhat und was er vorhat.
Okay. Vielleicht zum anderen Thema. Kritikerinnen werfen Spitzenfunktionärinnen vor, die Bodenhaftung zu verlieren. Wie sorgst du dafür, dass du die Sorgen eines Bandarbeiters oder einer Kassiererin nicht aus den Augen verlierst?
Also das ist ja dieser Radiosender, weil sonst würde es ja geholfen, dann sage ich, indem ich immer Visitenkarten eingeschoben habe, ich gehe einkaufen, ich fahre zum Opfersammelzentrum. Mir sprechen die Leute am Fußballplatz an und sie sagen mir immer, was sie für Sorgen haben und was für Nöte haben. Ich mache eine Zuhörtour durch die Betriebe. Ich rede dort immer zuerst mit dem Betriebsrat, dann mit der Geschäftsführung, dann gehe ich durch die Hallen und rede mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir reden es auf der Straße an. Also wenn ich durch die Landstraßen gehe, zwischen Arbeiterkammer und Landesregierung, wir auf der Straße angehört und mir wird das Problem gesagt. Und ich höre gerne zu. Meistens brauche ich aber da was Schriftliches. Entweder schreiben wir es dann selber gleich ins Handy, seine oder ihre Kontaktdaten, dass ich dann antworten kann.
Also die Bodenhaftung ist absolut geblieben.
Total.
Super. Du hast der Gastronomie miese Praktiken vorgeworfen. Kam da auch mal eine wütende SMS von einem Wirten zurück?
Mehr. Also wenn es ein wütendes SMS gewesen war, hätte er meine Handynummer gehabt. Also die haben das schon anders gemacht. Ich habe sogar einen gehabt, der hat gesagt, ich soll mich zuerst beruhigen. Vorher kriegt der Herr Präsident keinen Tisch bei mir, dass er mit Gästen kommt. Also ich habe das eins ans Fett da gekriegt. Nur man muss sich unterscheiden. Es gibt die Braven, das sind die weißen Schafe. Und in dieser Branche sind die schwarzen Schafe Herden. Und einer Pech ist oder ihre Pech ist, dass ich ja vorher eine andere Funktion gehabt habe. Bevor ich IHK-Präsident geworden bin, war ich Geschäftsführer einer Gewerkschaft und war hauptzuständig für die Abwicklung von Kurzarbeiten. Ich habe 45.000 Kurzarbeitsanträge, haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bearbeitet. Und alle, die sehr auffällig waren, sind auf den Tisch vom Chef gekommen. Seltsamerweise waren da auch Spitzenfunktionäre der Wirtschaftskammer dabei. Und ich kann auch sagen, wir haben ein Hotelier gehabt, der hat ein Hotel mit 75 Leuten, ist mit 67 in die Kurzarbeit gegangen, in die Verlängerung mit 45 und zum Schluss mit 4 in die zweite Verlängerung. Und dabei waren von den 4 nur 3, die denselben Nachnamen gehabt haben als wieder Eigentümer. Und diese Kurzarbeit habe ich natürlich nicht genehmigt, weil es jetzt nicht im Sinne der Kurzarbeit war und das meines Erachtens ein Missbrauch darstellt. Und da ist dann schon ein wenig lautstärker geworden, weil die hat mich dann nicht direkt angegriffen und hat mir gesagt, was er halt von mir und ich habe dann gesagt, was ich halt von ihm.
Okay.
Und das Gute war dann, das hat dann eh eingelenkt. Hat das eh dann kapiert. Und nachdem wir im Frieden auseinandergegangen sind, nenne ich diesen Namen nicht, weil das nicht notwendig ist. Aber wir haben nur aktuell, glaube ich, 2,8% aller Beschäftigten arbeiten in der Gastro und bei uns sind über 12% der Rechtsfälle in der Arbeiterkammer in der Gastronomie.
Gastronomie hört man immer schlechte Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlt. Man hört aber, oder wie siehst du, das hat sich das in den letzten Jahren nach Corona nicht deutlich verbessert?
Es hat sich bei vielen verbessert, ganz klar. Also es hat massiv bei vielen verbessert. Ich konnte jetzt ja die Wirten aufsagen, die eine gute Arbeit machen. Also super. Die was wirklich, also die kann ich aufziehen. Da brauche ich mehrere Hände, weil von denen weiß, dass sie vorher schon sich bemüht haben und nachher auch. Und man wird sich bei ein paar Wirten wundern, dass das so gut gelaufen ist. Also das, und ich möchte jetzt keine Werbung machen, weil dann sagt er, du hast mich nicht getan, obwohl ich auch braver bin. Die gibt's ja. Aber es gibt beharrlich Arbeitgeber, und das ist leider nicht nur in der Gastro so, so ein erschreckender Fall aus der jüngsten Vergangenheit im letzten Monat, vor ein paar Monaten, das ist letzten Monat bekannt worden, Mitarbeiter in einer Leasingfirma, also eine Arbeitskräfteüberlassungsfirma, hat am Samstag einen Herzinfarkt, ist im Krankenhaus. Der Firmenchef fährt und Gott sei Dank überlebt. Die Firma fährt am Montag ins Krankenhaus nach und löst das Dienstvereinverständnis einvernehmlich mit Freitag auf. Er hat unterschrieben, weil ihm gesagt worden ist, wenn er das nicht unterschreibt, wird er dann irgendwann einmal gekündigt. Aber der wollte halt weiterhin, dass er dann noch bei ihm wieder genommen wird, wenn er wieder gesund wird. Mhm. Und das sind dann schon so Sachen, wo ich mir echt überlege, soll ich nicht die Firmennamen wirklich veröffentlichen und dann sagen, hey, das sind die.
Mhm. Das sind, ja, hört sich für mich sehr komisch an. Das passt aber kurz zur nächsten Frage. Was ist für dich im Geschäfts- oder im Politikleben absolut stillos und geht überhaupt nicht?
Also im Politikleben, das sind so frauenfeindliche Äußerungen, wo ich mir denke, Alter, hast du nicht im Griff, was ist mit dir? Das geht überhaupt nicht. Oder das Abimachen aufgrund dessen, dass einer, sag ich mal, keinen akademischen Titel hat oder nicht, studiert hat oder etc. und dann beim Rechtszugang andere Maßstäbe anzulegen und die schlecht behandeln. Mhm. Also das regt mich richtig an. Mhm. Mhm.
Du kämpfst oft an der Seite der Wirtschaftskammer, zum Beispiel gegen Langzeitarbeitslosigkeit. Wo verläuft die rote Linie in der Zusammenarbeit mit dem, unter Anführungszeichen, Gegner?
Ja, erstens, ich sehe die Wirtschaftskammer nicht als Gegner, sondern wir haben beide einen Auftrag, sie haben ihre Interessen zu vertreten, ihre beiden Interessen und die Interessen der Arbeit, der Beschäftigten zu vertreten. Die rote Linie ist dort, und da sind wir sehr beide, glaube ich, einig, also die Präsidentin der Wirtschaftskammer, sowohl ich und sie, das ist, dass wir sie gegenseitig anlegen. Also, dass wir gegenseitig, wenn was nicht passt, dann sagt man es ist. Und jeder ist klar, sagt sie in seiner Rolle, in seiner Funktion. Und man muss abseits davon auch miteinander reden können.
Was war die schwierigste Entscheidung, die du in deinem Amt bisher treffen musstest?
Die war gleich am Anfang. Es ist ja so gewesen, dass ich bin ja in der Corona-Pandemie im Lockdown zum AK-Präsidenten gewählt worden und bin dann so mit Einsatz Diritissima de facto von meiner Wahl in den Krisenstab auch beigezogen worden. Und ich habe mir dann gedacht, naja, du bist da und du hast noch nicht einmal einen Kontakt gehabt, dass du jetzt einen, ich habe den Landeshauptmann natürlich kennt aus den Verhandlungen und etc. Aber wir haben nicht einmal die Möglichkeit gehabt, dass wir sich gegenseitig miteinander mal zwei Sätze oder was reden. Mhm. Und die Wirtschaftskammerpräsidentin und ich haben sie zwar aus der Vergangenheit kennt, wo sie Landesrätin war, aber danach eigentlich aus den Augen verloren, dass wir dann gleich dort Nägel mit Köpfen machen haben müssen. Und normalerweise halte ich immer viel davon, dass man die Kolleginnen und Kollegen oder mit denen man da zusammentritt, schau, ich habe mich vorher kennt. Und dann habe ich halt einfach angegriffen und gesagt, was ist hier Position, was ist unsere Position? Ich gebe mir kein Gefecht in der Sozialpartnerschaft mit Zuschauern, dass die Landesregierung erst die Reihe Fuß sitzt. Und ich habe mir gedacht, okay, das ist das Kleinerste. Und ich habe sie somit auch nicht so gut gekannt, weil ich habe mir gesagt, was sie ein wenig verletzt hat. Ich habe gesagt, dann eins könnt ihr euch auch sicher sein, wenn ich draufkomme, dass ich das Escort-Service bin, sondern die Beschmückung von euren Kompromisse, die ihr euch schon ausgemacht habt mit der Landesregierung, dann stehe ich auf, das lasse ich mir nicht gefallen. Und das verhandeln dann selber. Wir haben den Lockdown verkürzen können. Es war ja dann so, dass sie irgendwie gemeint haben, wir machen da am Samstag auch noch dazu. Und somit hätten die Leute drei Tage vor Weihnachten ihre Geschenke für ihre Kinder nicht einmal haben können. Oberösterreich und einen längeren Lockdown gemacht, weil wir zu spät in den Lockdown gegangen sind. Wir haben ja Krankenhaus Überbelegung gehabt, wir haben Pflege- und Reha-Kliniken ausgerannt, damit wir die Leute versorgen haben können. Und mir war es ganz wichtig, dass die Leute trotz dieser schwierigen Situation einkaufen können und eine Weihnachtsgeschenke haben für ihre Kinder. Und das war ziemlich zart. Das muss man wirklich sagen. Und du hast da nicht die Möglichkeit gehabt, dass du dann auf unserer Seite eine Riesenabstimmung machen hast können, weil die waren ja alle daheim. Du kannst dann mit ein paar Vertrauensleuten telefonieren und das irgendwie sagen, aber du kannst nicht sagen, so, alle Handelsbetriebsräte her, jetzt reden wir miteinander, was haben wir für Lösung, sondern du kannst es nur auf der individuellen Schiene machen und ich bin froh, dass das vorbei ist.
Ich glaube, wir sind alle froh, dass das Corona und die Lockdowns und dergleichen vorbei sind. Jetzt vielleicht nur ein paar persönliche Einblicke. Das finde ich immer den interessantesten Teil des Gesprächs. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, mit der Arbeit. Also mit der Arbeit.
Bei der AMAG?
Ja.
Der erste Dienstgeber. Okay. Was lernst du gerade, das nichts mit Politik oder Gewerkschaft zu tun hat?
Das ist schwierig, weil ich habe mich gerade, was KI betrifft und diese ganzen Kommunikationsarten, Metaverse und etc., das interessiert mich gerade massiv.
Hm. Welche drei Dinge sind aus deinem Alltag nicht wegzudenken?
Aus meinem Alltag? Meine Familie.
Mhm.
So meine Kontakte, was schon alles mein Handy. So, wenn du das wegnimmst und die ganzen Kommunikationsmöglichkeiten, die ein Smartphone ergibt.
Mhm. Handy ist eine eigene Frage, die ziehe ich jetzt vor. Wie lange und wofür nutzt du dein Handy jeden Tag?
Ja, das ist,
da gibt es eine App, da könnte man nachschauen, wie lange
du tust. Es sind viele Stunden, wir sind ja viel unterwegs.
Mhm.
Und mit dem, wie man technisch ausgerüstet ist, und das hat alles, was den E-Mail-Verkehr betrifft, aber auch teilweise, was Freigaben und etc. betrifft, was Pressetexte betrifft, was Unterlagen betrifft, was die Kommunikation betrifft, da geht schon sehr viel.
Mhm. Mehrere Stunden, gell?
Ja, ja.
Schaust du Reels? Bist du einer dieser Reels-Süchtigen?
Nein.
Gar nichts. Okay. Welcher Film hat dich nachhaltig beeindruckt und warum?
Welcher Film?
Hm?
Ich bin ein Star Wars-Fan.
Na, also, das ist ja beeindruckend.
Ja.
Und was und warum war das so besonders beeindruckend?
Nein, ich wollte die Filmmusik alleine schon auf ihren Ansehen. Ich wollte das, wie die Emotionen dort sind und vielleicht auch das, weil das Gute gegen das absolut Böse kämpft.
Mhm. Und gewinnt.
Und gewinnt, ja.
Ja. Du hast einen sehr starken persönlichen und beruflichen Werdegang hingelegt oder legst noch immer hin. Welche Personen aus deinem privaten, aus deinem persönlichen und beruflichen Umfeld haben dich da am meisten geprägt?
Am meisten? Also ich habe mir, das muss ich ehrlich sagen, also die was mich am meisten geprägt haben, das war natürlich der damalige AK-Präsident, der Hans Kahlejahr. Die hat mir dann ja eingestellt ab und ist dann gesagt, ja, oder dann gesagt, hey, du bist du nicht in Linz arbeiten, das Braun ist ein wenig weit weg. Und mir hat damals fasziniert, mit welcher Entschlossenheit und mit welcher Unterstützung sie damals gekommen sind und diese Krise bewältigt haben.
Mhm.
Also wie sie das gemacht haben. Also der Sozialplan, eine Stiftung zu schaffen, dass meine Kolleginnen und Kollegen Umschulungen machen haben können und dann, Beispiel, wenn wir vorher über das Krankenhaus geredet haben, dort dann einen Job gekriegt haben und dann eine Perspektive und wirklich sagen können, okay, es gehen sie da jetzt nicht mehr aus und sie haben eine neue Perspektive. Das hat mich schon sehr fasziniert.
Mhm.
Weil der damalige Bürgermeister, der Gerhard Skiber, der dann irgendwie mal privat ein Problem gekriegt hat, immer fasziniert, weil er immer Wert drauf gelegt hat, dass er einer der vielen ist. Und nicht, dass er jetzt einen Bürgermeister immer aushängen lassen kann. Aber Beispiel hat er mal sich mit den Direktoren bei der Schule angelegt, indem er gesagt hat, der Schulgrund gehört der Gemeinde. Den Parkplatz, wo Direktor draufsteht und Lehrer draufsteht, die tun wir mal weg. Er könnte sich genauso am Parkplatz hinstellen. Aber die Reservierten direkt vor der Tür, die müssen es nicht namentlich sein. Mhm. Und das haben wir gedacht, okay, das hat er für ihn auch selber angehört. Und ich habe gedacht, okay, genau das ist es ja. Es geht ja darum, okay, ich habe zwar eine Funktion und habe die inne zu haben, du hast natürlich Vorteile etc. Und du brauchst natürlich einen Platz, wo du dein Auto parkst und etc. Aber wenn ich einen Parkplatz habe, passt das schon. Aber ich brauche das nicht immer so rauszukehren.
Mhm. Das heißt, du hast keinen reservierten Parkplatz?
Nein, ich habe ja einen Parkplatz. Ich habe mein Auto hergegeben, wie ich gemerkt habe, dass ich die ersten 3 Monate nicht mehr damit gefahren bin.
Mhm.
Weil ich habe einen Dienst, wir werden geholt, wir werden geführt, wir kennen das sowieso nicht. Das ist ein Büro.
Okay.
Und privat fährt man dann mit dem Auto von der Frau.
Mhm. Wenn du heute sterben würdest, wäre das Punkte, Punkte, Punkte?
Das war natürlich schade, weil ich hätte noch einiges vor.
Also zu früh?
Das war viel zu früh.
Zu früh. Woran glaubst du?
An was ich glaube?
Eine der schwierigsten Fragen in dem Gespräch.
Ich glaube an die Kraft der Meeren und der Einsicht. An das glaube ich.
Mhm.
Mitglied der katholischen Kirche bin ich auch. Also, aber
was stimmt dich trotz aller Krisen, die ja gefühlt jeden Tag mehr werden, zuversichtlich für die Zukunft?
Ein bisschen was geht immer. Es wird immer besser. Und was man schon sehen muss, ist bei allen Sachen, die wir da leben, gibt es so, habe ich gelesen, also Statistiken, wie viele Menschen in der Welt leiden an Hunger. Es ist weniger geworden. Wie alt werden die Leute? Es ist mehr geworden. Also der gesundheitliche Fortschritt und das, dass man da was... Es gibt schon Good News auch. Aber das wird natürlich alles überlagert. Wir haben einen Krieg in Europa, wir haben jetzt in Iran die Auseinandersetzung, wir haben Despoten in der USA, der glaubt, die Welt dreht sich um die USA und hat sich um die USA zum Drehen, macht es schwierig.
Welchen Job außer deinem eigenen würdest du gerne für einen Tag übernehmen?
Für einen Tag? Das ist ein Fight.
Für eine Woche.
Ja, da kannst du schon was ausrichten. Also ab und zu würde ich mal schon denken, in einer, das kann ich jetzt nicht sagen, dann glauben sie zu viel, dann weckern, ich will ja nicht weckern, aber ich denke, Regierenden würde es nicht schaden, wenn einmal eine andere Haltung in manche Ministerien einziehen würde, wo noch nie einer war, der von der Arbeit kommt.
Okay. Stell dir vor, du könntest Gott eine SMS schicken. Was würdest du schreiben?
Bringe dabei, dass alle Menschen sind.
Was hättest du gerne erfunden?
Was ich gerne erfunden hätte, dass es irgendwas gab, dass Kinder die gleichen Chancen haben, ob sie jetzt mit einem goldenen Löffel in einem Haushalt geboren werden mit einem goldenen Löffel oder ob sie in einem normalen Haushalt geboren werden. Dass sie genau dieselben Chancen haben. Also bei mir ist nicht gefragt worden, was macht der Papa, was macht die Mama und somit war es klar, welche Bildungskarrieren und welche Möglichkeiten das du hast. Und ich habe den Unterschied nur wirklich erlebt. Ich glaube, dass es jetzt differenzierter rennt, aber das ist leider schon noch so. Und du hast nicht die gleichen Chancen.
Wenn dein Leben ein Buch wäre, welchen Titel hätte das aktuelle Kapitel?
Gestalten, nicht verwalten.
Okay. Was kann man von dir lernen?
Motivieren von Kolleginnen und Kollegen.
Du warst Vizebürgermeister in Leonding. Vermisst du die Lokalpolitik manchmal?
Ja, schau. Es ist sehr unmittelbar, es ist direkt. Wenn du was gut machst oder gestern beim Rathaus aussehen, erfährst du das. Wenn du was nicht so gut machst, hörst du das gleich zweimal. Und was mich am meisten gefreut hat, war ja auch die Seniorenarbeit auch gemacht. Und wir haben sehr viel zusammengebracht. Wir haben betreubare Wohnen ausgebaut. Wir haben Projekte gemacht. Wir haben unsere, jetzt heißt es ja Seniorentreffen, aber früher Veranstaltungen gemacht mit den Kolleginnen und Kollegen. Wir haben geschaut, dass keiner über 80 keinen Bezugspunkt hat, dass immer um die Nachbarn, wir haben die Leute besucht. Das hat mir schon sehr, sehr gefallen. Und das Schöne war immer das, ich habe da irrsinnig viel erfahren.
Das war ein sehr schöner Schlusssatz. Es war ein sehr kurzweiliges, äußerst interessantes Gespräch mit dir. Recht herzlichen Dank, dass du bei uns warst und ich freue mich auf ein Wiedersehen.
Ja, danke, gerne.
Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.